Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen beim MLS-Podcast zur Folge 163 auf meinsportpodcast.de. Heute wieder dabei sind natürlich Anne.
Hallo.
Der Daniel. Ich grüße euch alle. Meine Wenigkeit ist auch wieder da.
Vincent ist übrigens ja, für denjenigen, die noch nicht kennen.
Ja, genau. Also wer es Intros gibt, und ich bin ja echt nicht oft da. Also mein Name ist Vincent und ich bin Fan von einem Team, das dieses Jahr nicht antritt.
Ich habe auch so ein Team.
Hey, cool. Naja. Da kann man nichts machen. Ich glaube, da kommt man vielleicht später zur Folge nochmal kurz darauf zu sprechen. Aber naja, was soll man machen? Habe ich gerade schon gesagt. Egal. Ja, die Themen heute sind natürlich der US Open Cup. Der wurde ja in der letzten Folge schon angesprochen. Jetzt sind die Spiele vorbei. Darüber werden wir ein bisschen reden. Natürlich hatte die MLS auch einen Spieltag, den wir besprechen werden. Dort gab es auch ein paar interessante Dinge. Und dann werde ich noch ein kleines Spielerquiz machen. Ist ja bei mir auch keine Selbstverständlichkeit, dass ich den habe. Und ja, ich glaube, das war es dann auch schon für die heutige Folge soweit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann nächste Woche. Nee, Spaß. fangen wir mal mit dem Spieler an. Er kam aus dem Draft zur MLS sozusagen. Er spielte bei den Broncos auf der Uni, also bei den Broncos, und wechselte zu einem US-Team, das nicht aus den USA kommt. Das heißt, ein MLS-Team, das nicht aus den USA kommt. Das schränkt schon mal ein bisschen die Vereine ein. Und dort spielte er ungefähr 3 Jahre, bis er dann ins Ausland wechselte. Aber nichts Wildes, es war nach Norwegen, und dann kehrte er zu diesem Team zurück und dann begann eine kleine Odyssee durch die MLS bei verschiedenen Vereinen. Und er spielte sogar einmal kurz auch in der USL Championship. Der Spieler kam insgesamt auf 162 MLS-Spiele mit 22 Toren und 11 Vorlagen. Und falls es euch hilft, er sammelte 9 gelbe Karten in der Zeit. Also ein relativ fairer Spieler eigentlich. Und in seiner ersten MLS-Saison, 2013 war das, spielte er 15 Mal fürs Team. Und dann in der zweiten Saison kam dann sozusagen der Durchbruch mit 30 Spielen, wo er auch 5 Tore und 4 Vorlagen machte. Und in den 30 Spielen auf 1805 Minuten kam. Das war so seine Breakout-Saison, bis dann halt, ja, wie so oft irgendwie ist in den Karrieren, eine Verletzung kam in der dritten Saison und dann eigentlich fast die ganze Spielzeit ausfiel. Und aber er kam nach seiner Verletzung wieder zurück, spielte regelmäßig, nicht mehr so oft, aber er hat noch relativ oft Stammmannschaft gespielt, aber wurde auch öfters eingewechselt. Er machte hier und da seine Törchen, aber es war halt nicht mehr so dieser ununterbrochene Stammspieler wie vor seiner Verletzung. Dann wechselte er 2019 dann das erste Mal das Team, 2021 das zweite Mal, 2021 sogar das dritte Mal. Und dann 2023 das vierte Mal und 2023 sogar das fünfte Mal. Also, ja, 5 Teamwechsel gab's. Und er spielt aktuell, also in der Championship war er mal für San Antonio unterwegs. Und aktuell wechselte er in ein Team in den Osten. Und sagen wir mal so, dieses Team ist nicht gerade erfolgreich.
Red Bulls?
Aber es.
Red Bulls?
Nein, Anne, das tue ich dir nicht an. Das tue ich dir nicht an.
Nee, das wäre mir auch schon aufgefallen.
Aber es hat. Aber dieses Team hat einen, sagen wir mal, sehr bekannten Trainer. Ich glaube, das war schon ein sehr guter Tipp. Und diese Person ist auch US-Amerikaner mit mexikanischer Nationalität. Hat sich aber Gut, er hat zwar nie für die USA gespielt, aber mehr und weniger so für die USA sich entschieden oder sich immer als Amerikaner gefühlt. Und er ist Stürmer. Habt ihr vielleicht schon eine Ahnung? Oder zumindest aufs Team, wo er aktuell vor ein paar Tagen gewechselt ist.
Das Team ist dann wahrscheinlich DC United, oder?
Korrekt. Ich lese mal die ganzen Wechsel vor, die er hatte. Vielleicht sagt es euch ja was. Also, er wechselte, oder er wurde gedraftet eben von einem kanadischen Team. Und das waren die Whitecaps. Dort spielte er dann eben bis 2018, wo er dann zu Kansas City ging. War meiner Meinung nach einer der besten Backup-Stürmer, die wir hatten. Ich würde ihn auch gerne jetzt wieder nehmen. Aber wir holen uns jetzt wahrscheinlich einen anderen Oldie. Dann wechselte er wieder nach Kanada, aber diesmal zu Montreal. Bevor es dann weiterging nach Columbus, wo er sogar Meister wurde. dann war er kurz vereinslos, dann hieß es nach San Antonio. Und dann ging es direkt weiter zu DC. Eigentlich, also er wechselte am 12.04. zu San Antonio und am 29.04. ist er schon wieder zu DC gewechselt für 9.000 Ablöse. Also ja, war ein schneller Wechsel, aber zwei Spiele für San Antonio hat er trotzdem gemacht.
Mhm.
Und ja, also man kennt ihn, wie gesagt, also wenn man so 2013, 14, 15 viel MLS geguckt hat, dann müsste man ihn vielleicht kennen. Durch die Whitecaps-Zeit, wo er so seinen Peak hatte, würde ich sagen. Und vielleicht hat man ihn schon bei Kansas und Columbus, hat er durchaus auch mal ein bisschen was gezeigt, wo man ihn vielleicht mal hätte sehen können. Aber er war jetzt nicht so dieser große MLS-Stürmer. Er war immer mehr dieser eben Ersatzspieler. Er ist mittlerweile 32 Jahre alt. Und seine Initialen sind E und H.
Also ich weiß es. Auch,
weißt du es?
Ja, auch ohne Initialen hätte ich es gewusst. Aber
Daniel?
Also der ist mir übrigens bei den Whitecaps nie aufgefallen. Was vielleicht auch daran liegt, dass mir die Whitecaps damals auch nie groß aufgefallen sind, weil sie, fand ich meistens, nicht besonders krass waren zu der Zeit.
Ich weiß halt jetzt nicht, wie gut die Whitecaps damals waren. Klar, ich habe 2013 bin ich auch dazu gekommen, aber ich habe halt hauptsächlich so Kansas geguckt und sehr wenig andere Teams. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht waren die Whitecaps auch einfach so ein Team, das einfach schlecht war damals.
Ich weiß gar nicht mehr, zumindest sind sie nicht aufgefallen.
Das kann schon sein.
Ja, Stefan Alvin Hoff, oder? Der gute Österreicher, nee, es gibt einen Spieler, der mir jetzt gerade einfällt. Und es ist doch hier der Eric.
Der Eric? Der Eric ist es.
Perfekt.
Anne, wie heißt denn der Eric?
Hurtado.
Korrekt.
Eric Hurtado. Eric Hurtado.
Ich habe ihn jetzt einfach mal genommen, weil ich eben diesen Wechsel zuletzt sehr kurios fand, dass er innerhalb von ein paar Tagen von der Vereinslosigkeit nach San Antonio wechselt und dann halt eben für eine kleine Ablöse zu DC, da die irgendwie noch einen Backup-Stürmer gebraucht haben, wieso auch immer. Weiß also ich jetzt nicht, aber San Antonio wird ja 9.000 Euro plus gemacht, aber für die USA Championship bestimmt gutes Geld. Keine Ahnung, aber ja, und bei Kansas fand ich ihn auch immer sehr sympathisch, von dem her. Genau.
Aber es ist ja an sich ein übliches Mittel. Er war ja vorher vereinslos, sucht sich dann einfach ein anderes Team, in dem Fall USL Championship. Und dann kam halt das Angebot, weil sie ihn gerade dann brauchten. Warum nicht?
Ja.
Das ist ja...
Nee, warum nicht so? Ja, klar.
Bill Hamid fährt ja eine ganz ähnliche Strategie, weil bei ihm ja auch die Vereinslosigkeit drohte. Und er ist dann einfach zu Memphis gegangen, hat mit denen aber die ganz klare Einigung, wenn es ein Angebot aus der MLS oder einem europäischen oder aus dem Ausland gibt, dass er dann wechseln darf.
Ja, gut, vielleicht hat er die Einigung auch gemacht, aber ich fand es halt nur halt interessant, dass es so schnell war, innerhalb von einem Monat, so, also ich glaube 2 Wochen. Und in diese 2 Wochen hat er diese 2 Spiele für San Antonio gemacht.
Wahrscheinlich
liest man öfters in den USA.
Wahrscheinlich wollten die kein MLS-Team so das Handgeld zahlen, weil jetzt dadurch, dass er ja jetzt nicht ablösefrei kommt, sondern für eine feste Verpflichtung hast, hier nicht so ein großes Handgeld, sage ich jetzt mal, beziehungsweise muss er nicht das zahlen, wie wir du zahlen. Was du zahlen müsstest, wenn der Ablöser frei käme, ist jetzt meine Vermutung.
Vielleicht.
Kann aber einfach sein, dass sie keinen auf dem Schirm hatte oder dachte, ja gut, der wäre in der Versenkung verschwunden. Und dann hat man gesehen, ah, da spielt ja wieder, mal schauen, wie das sich schlägt und zack, hat man zugeschlagen.
Das DC-Scouting. Okay. Dann hätte ich gesagt, wollen wir mit dem US Open Cup anfangen, oder? Der war ja schon vorm Spieltag.
Ja.
So, was sagt ihr zum US Open Cup? Es war eigentlich, ich würde mal sagen, also wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, ist nur ein Favoritenteam, also ein MLS-Team rausgeflogen.
Zwei, oder?
Zwei sogar?
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Okay. Also die Earthquakes waren, glaube ich, eins. Und das zweite?
Atlanta.
Ah, stimmt. Ist mir auch raus. Ja, gut. So, und wie kommt es, dass solche Favoritenteam eigentlich die überstarken MLS-Teams gegen so kleine Teams aus der, ja, ich glaube, Championship, also ist ja schon ein großer Qualitätsunterschied, würde ich sagen, rausfliegen, weil sie nicht mit A besetzt spielen.
Weil der Pokal seine eigenen Gesetze hat, wollte ich schon sagen, oder?
Ja, oder sagen wir mal so, dass da einfach eine BC11 gespielt hat bei den MLS-Teams.
Ich hatte sowieso, aber du darfst nicht vergessen, welcher MLS-Club nimmt den US Open Cup, ich will nicht sagen ernst, aber er weiß ihm die entsprechende Würde, sage ich jetzt einfach mal. Ich meine, du kennst es von anderen Ligen, da hast du immer Top-Besetzung im Pokal, aber in der MLS gibst du halt einfach, legst keinen Wert auf diesen US Open Cup. Spielst du mit der B11, weil ich es einfach verdient habe, für gute Trainingsleistungen gegen die zu spielen, weil natürlich auch der Klassenunterschied extremst hoch ist, sage ich mal, mit am höchsten in zwischen USA oder zwischen zweiter Liga und der ersten Liga, würde ich es mal vermuten. Deswegen kannst du das auch gut machen, weil in der Bundesliga würde wahrscheinlich jeder Verein bis auf die Bayern mit der B11 gegen den Zweitligisten verlieren. Zumal sie es auch jetzt schon tun mit einer guten A11.
Ich würde da schon widersprechen, dass der Klassenunterschied jetzt nicht so extrem ist, wie ihr es darstellt. Klar, es gibt Teams aus der USL, gerade aus der Championship, die natürlich nicht die Qualität der MLS haben, aber es gibt schon auch Teams, die haben sie definitiv und die könnten easy in der MLS mitspielen. Und das Problem ist eher, dass, ja, also ich weiß nicht, ist das so eine gewisse Arroganz von MLS-Teams oder ist ihnen der Pokal einfach nichts wert? Weiß ich nicht, aber es passiert ja jedes Jahr, dass die Teams das machen und damit dann teilweise böse stolpern. Seattle ist ja auch ordentlich ins Stolpern gekommen, aber auch gegen ein Team angetreten, wo ich sagen würde, die sind durchaus auch auf MLS-Niveau und die können, wenn sie jetzt nicht gerade wieder irgendwie so eine merkwürdige Phase haben, easy MLS spielen.
Ach, ja, ich würde jetzt nicht easy MLS haben. Aber
San Diego? Doch,
ich glaube,
schon.
Ich glaube, der MLS wird ein. Also, ja gut, also die Red Bulls oder Kansas ist es jetzt keine Kunst zu gewinnen, aber sie würden dann in der MLS schon auch in den unteren Rängen gut mitspielen. Also zumindest, wenn der Kader so bleibt.
Ja, na gut, aber
der
Kader würde ja nie bleiben. Es würde ja eine Durchmischung stattfinden. Nee. Aber die entscheidenden Spieler, die sie in ihrem Team haben, also jetzt am Beispiel von San Diego, würde ich schon sagen, wenn die entscheidenden Spieler bleiben und dann natürlich noch ein paar erfahrene MLS-Spieler dazukommen,
ja, klar.
Dann gar kein Problem. Aber das ist ja was völlig selbstverständlich ist, wenn du die Liga wechselst, dass du auch Spieler von dort mit dazu bekommst.
Ja, na, ich glaube auch mit Corona einen ziemlich erfahrenen MLS-Spieler. Ja. Von dem her dann auf alle Fälle. Ja, Seattle ist ja nach Verlängerung 5-4 weitergekommen. Und also da gab es ordentlich Tore, aber knapp. Und es war, wie gesagt, nach Verlängerung, also kein Elfmeterschießen, 5-4. Hat man geschafft. Ich glaube, wer auch noch ziemlich knapp weitergekommen ist, ist Cincinnati gegen Louisville. Auch nur 1-0. Und rausgeflogen sind ja die Earthquakes gegen Monterey Bay. Kalifornien, glaube ich, kommt das Team. Und sind die Championship.
Ja, die sind Championship.
Die sind Championship und Atlanta ist ja gegen Memphis 901 rausgeflogen. Gegen das Team von Bill Hamilton.
Ja.
Nach Verlängerung war es auch, genau.
Bei den Sounders fand ich übrigens noch witzig, das letzte Tor, was sie gemacht haben, war ja ein Elfmeter gewesen in der, was war es, 119. Minute oder so. Ist das schon ein bisschen bitter.
Absolut. Ja, ich sehe gerade auch hier, Miami hat ja das Derby gehabt, das Stadtderby, Miami FC gegen Inter Miami. Da hat sich dann Inter Miami auch erst im Elfmeterschießen mit 5-7 durchgesetzt. Also da ging es auch knapp her, tatsächlich. Und sonst, ja. Es gab noch ein Duell von zwei kleineren Teams, Loudoun United in der Championship und Flower City. Das hat dann Loudoun 5-0 klar gewonnen. Ich glaube, Flower City, die sind die nicht Nisa
ja,
oder
genau,
sowas?
Nisa.
Nisa, ja. Also Loudoun ist dann auch mal noch eine Runde weiter.
Aber, also, Loudoun war ja bis vor einigen Monaten das Farmteam von DC United. Man hat sich jetzt getrennt. Und was halt so in den letzten Wochen bei Loudoun schon ziemlich aufgefallen ist, fand ich, die können schon manchmal richtig guten Fußball spielen. Es gibt so Tage, da können sie plötzlich gar nichts mehr. Aber so bisher in dieser Saison waren sie doch eine positive Überraschung im Vergleich dessen, was man sonst von ihnen kannte. Da waren sie wirklich katastrophal. Da sind einige sehr, sehr potenziell gute Spieler dabei, von denen ich glaube, dass sie eventuell irgendwann auch mal in anderen Ligen spielen könnten.
Ja, ich glaube, so von den Talenten her ist das ja kein schlechtes Team. Und genau. Sonst noch so von den kleineren Teams, die weitergekommen sind, ist Pittsburgh. Die haben sich gegen die Bobcats durchgesetzt. Ich glaube, Bobcats waren auch Nisa, Pittsburgh die Championship. Charleston hat sich gegen Charlotte Independence durchgesetzt. Und dann war noch, Birmingham Legend FC hat sich auch im Elfmeterschießen gegen Chattanooga FC durchgesetzt. Und sonst, ja, waren das lauter MLS-Teams, die eine Runde weiter sind. Man muss auch sagen, Kansas hat mal wieder 3-0 gewonnen. Das gab es auch schon lange nicht, aber es waren auch nur die Tulsa Athletics. Also, naja, wenn sie da verloren hätten, dann hätte ich alles aufgeben. die Paarungen der nächsten Runde sind ja auch schon draußen. Anne, für dich geht's ja mit den Red Bulls gegen DC.
DC Hedrick.
Da geht's auch mächtig derbymäßig zur Sache. Seattle hat die Galaxy, beziehungsweise Carson City. Daniel?
Ja, bitte?
Wird's ein Sieg?
Wird sich zeigen.
Wow.
Diplomatisch.
Mutige Aussage.
Diplomatische Aussage. Und Kansas muss gegen Houston, das wird eine Niederlage. So.
Aber, also Houston zum Beispiel war eines von den Teams, wo ich sagen würde, das war jetzt auch nicht besonders überzeugend. Sie haben gegen Tampa gespielt. Gut, sie mussten auswärts ran. Aber Tampa ist in dieser Saison wirklich, ist ja sonst eigentlich eines von den starken USL Championship Teams. Aber in dieser Saison ist da ganz viel Katastrophe bei. Und es tut eigentlich immer nur weh, sich die Spieler anzusehen. Und in dem Fall hatten sie nur 0-1 gegen Tampa gewonnen. Also.
Hat Tampa nicht auf mega viele Abgänge oder sowas?
Ja, ein paar
oder
schon, aber nicht so, dass man.
Ja.
Dass man da das erklären dürfte.
Okay.
Also die Ansprüche von Tampa sind da definitiv andere. Und eine Partie war noch, die mir ein bisschen das Herz gebrochen hat. Nämlich Union Omaha, die wir ja aus dem letzten Jahr kennen. Wo sie ja sehr, sehr weit gekommen waren. Was war es, bis zum Achtelfinale oder so?
Sie ist sogar, ich glaube,
oder Viertelfinale. Auf jeden Fall super weit. Und dieses Mal mussten sie gegen St. Louis ran, auswärts. Ich finde es ehrlich gesagt blöd, dass die kleineren Teams, in Anführungsstrichen, nicht automatisch das Heimrecht haben. Weil, wie willst du die Fans dann mitbekommen? Die Fans von Union Omaha müssten dann bis nach St. Louis reisen, um da das Team unter der Woche zu supporten. Finde ich richtig eklig, vor allem Team aus der League One.
Ich habe da mal so eine Aussage gehört von einem ranghöheren MLS-Funktionär, der da sich mal irgendwie geäußert hat zum US Open Cup. Anscheinend ist das irgendwie so, es ist nicht immer der Fall, man kriegt kleineren Haken auch Heimrecht, aber er hat sich mal irgendwie geäußert, man möchte damit den Spielern aus den kleineren Teams die Chance geben, in größeren Stadien zu spielen oder irgendwie so fürs Erlebnis der Spieler oder sowas.
Aber das,
was ich halt auch schon wieder irgendwie scheiße
was,
fand.
Was ja auch Quatsch ist, weil gerade als die, ja, als die Zweitvertretungen der MLS noch da waren, haben ja auch die anderen Teams durchaus mal in den MLS-Stadien mitgespielt. Ja. Und also ich persönlich, oder ich bin davon überzeugt, dass das Heimrecht in den USA einfach so viel entscheidender ist. Und gerade für so ein kleines Team. Die haben die Kosten, müssen dann bis nach St. Louis reisen, jetzt am Beispiel von Union Omaha. Also müssen Reisekosten, inklusive Hotel und so weiter. Und spielen auswärts, heißt die Fans fehlen. Die Fans sind aber ein entscheidender Punkt. Und ja, am Ende gewann St. Louis mit 5-1. Ich glaube, die Lösung dessen oder der Grund dessen war einfach nur, weil Ben Lund im Tor stand. Da hatte Union Omaha leider keine Chance. Hätte man Böcki ins Tor gestellt, dann hätte ich sofort gesagt, Union Omaha macht das easy.
Ja, gut, also wie will man auch an Ben Lund vorbeikommen?
Ja, das ist das Problem.
Das ist, der Mann hat einfach 10 Arme. So. Ja, gibt es sonst schon was zum Neues oben gehabt?
Ich habe mal Tipps vertan, dass bei den 3 Derbys 2 MLS-Teams maximal weiterkommen. Sind leider alle 3 weitergekommen, von da bin ich zukünftig ruhig.
Ja. Dann schauen wir mal. Dann hätte ich gesagt, apropos ruhig, gehen wir mal in eine ruhige kleine Pause und ihr hört uns gleich wieder.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast 2 der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
Ja, da sind wir wieder zurück aus der kleinen Pause und ja, wir machen weiter mit der MLS. Der letzte Spieltag hat auch wieder, ja, viele 0-0s zwar geboten, aber auch ein paar interessante Szenen. Darüber werden wir reden. Ich glaube, die 0-0s können wir schnell abhaken. Das war einmal Salt Lake gegen Seattle, Vancouver gegen Colorado und Minnesota gegen Dallas. Und ja, doch, das war es eigentlich. Und ja, Unentschieden gab es auch sehr viele, muss man sagen. Es gab auch ein 1-1 zwischen New England und Cincinnati. Ein 1-1 gegen Chicago, New York, Red Bull. Ich weiß nicht, inwiefern Anne darüber reden möchte.
Die Red Bulls
und noch ein 2-2. Okay, dann können wir das damit auch abhaken.
Ja, also,
und noch
ganz
ein 2-2 gegen...
Wie viele Unentschieden kann man in einer Saison machen? Deswegen ist es wirklich...
Ja.
Eigentlich kann man... jede Woche auf Unentschieden tippen. Gut, ich glaube, jetzt als nächstes müssen sie gegen Philly ran, da sehe ich noch mehr schwarz als eh schon. Aber das ist eine Katastrophe, wirklich. Dann
was soll ich sagen? Fanses muss gegen Seattle.
Dann fehlten jetzt in der Partie gegen Chicago 6 oder 7 Spieler. Einer davon wegen zu vieler gelber Karte. Gut, dass ein Verteidiger das passiert hat. Und ansonsten wahnsinnig viele Verletzungen. Da frage ich mich, was da passiert. Tom Barlow spielt immer noch, frage ich mich auch, wie kann das sein? Das ist also, es ist Woche für Woche einfach nur ein Graus, sich das anzusehen. Ich würde ja sagen, es kann nur besser werden, aber es kann auch noch schlechter werden, indem man noch weiter in der Gesamttabelle fällt. Aktuell hat man ja zum Glück noch jemand anderes, der noch schlechter ist.
Toll, danke. Ja, man hat halt... der letzte gegen den Westen hat gegen den letzten gegen den Osten gespielt und man hat halt verloren 2-0 gegen Montreal. Und jetzt halt nächste Woche spielt man gegen den Ersten, also Erster gegen Letzter. Wie geht dann das Spiel aus? Naja, ich will es mir nicht ausdenken.
Bin sie zu Hause oder auswärts?
Also die haben gegen Montreal daheim gespielt und haben verloren. Seattle ist auch noch auswärts.
Ah, nee, das verlieren
ich
sie.
Das die haben sogar daheim gegen Montreal verloren und die waren Letzter im Osten. So, also
ja, jetzt sind sie es nicht mehr.
Also ja gut, alle haben halt 9 Punkte.
Ja.
Miami, die Red Bulls, Charlotte und Montreal. Aber in meiner Tabelle ist Montreal noch letzter, weil die schlechteste Torverhältnis haben.
In meiner sind es die Red Bulls. Aber ist auch gut, wenn man die Tabelle dreht, sind sie endlich oben.
Hey, den Trick kann ich auch anwenden.
Ja, ist super.
Der ist echt gut. Da steht sogar Seattle ganz unten und St. Louis.
Ja.
Boah, geil. Ja, gut. Kommen wir, glaube ich, eher zu den spannenden Themen an diesem Spieltag. Ja, ein Spiel, worüber man, glaube ich, reden muss, allein wegen den Chancenverwertungen, ist Columbus gegen Miami. Vielleicht auch durchaus überraschtes Ergebnis, denn Miami ging als Sieger vom Platz mit 2-1. Und man muss dazu sagen, das 1-1 durch Jojo Hernández war ganz ansehnlich, eigentlich ein ganz schönes Tor.
Ja.
Nett geschossen. Aber, Anne, was hat Columbus sonst im Sturm gemacht?
Ja, nichts Effektives. Allein die kompletten Statistiken von dieser Partie sind eigentlich ein Graus. Also wenn ich Columbus-Fan wäre, würde ich mir die Haare raufen bei dem Team, zumindest nach so einer Performance. Sie hatten 70% Ballbesitz. Und insgesamt hatten sie 22 Schüsse aufs Tor, beziehungsweise 22 Gesamtschüsse, und Schüsse aufs Tor waren es dann letztendlich 8. Geschossen haben sie ein Tor. Und die Chancen, die sie da teilweise hatten, waren, oder die Schüsse aufs Tor waren oftmals sehr ungefährlich, also easy für den Torhüter haltbar. Und wenn sie dann doch mal in einer richtig guten Position standen, wo das für den Torhüter extrem schwer ist, dann haben sie es eigentlich immer geschafft, egal wie nah sie am Tor waren, den Ball 5 Meter übers Tor zu schießen. Also selbst wenn sie 1 Meter vor dem Tor standen, haben sie es geschafft, ihn noch drüber zu schießen. Das ist wirklich, war sehr, sehr schlecht. Und klar, die alte Fußballweisheit, wenn du vorne nichts machst und hinten die Tore reinbekommst, dann verlierst du das Spiel. Und an sich haben sie halt sich zwei Tore gefangen. Wie du ja schon sagtest, das 1-1 war es, glaube ich.
Okay.
Das war gut, aber ansonsten Miami, weiß ich nicht, ich fand sie nicht wirklich viel besser. An sich war die Crew schon auch das bessere Team, aber vorne halt komplett ungefährdet. Das war, da muss auf jeden Fall was passieren. Sie können ja Tom Barlow haben, fällt mir auf.
Ja. Können sie, aber Tom Barlow ist ja jetzt schon als Verteidiger bei Kansas City eingeplant.
Ja, der kann überall spielen.
Aber er spielt ja schon in 2 Teams. Dann müsste er ja in 4 beziehungsweise 3 spielen.
Schafft er. Ich bin da optimistisch.
Wobei Houston hat ja dieses Spieltag gar nicht gespielt. Beziehungsweise spielen erst am Donnerstag. Und ja. So. Ja. Dann hat auch DC United einen fulminanten Sieg errungen. Die haben gleich mal 3-0 gegen Charlotte gespielt. Charlotte ist diese Saison auch noch nicht so gut dabei. DC United ist aktuell auf Rang 7 mit 14 Punkten aus 10 Spielen. Das kann sich sehen lassen, finde ich. Hat sogar ein positives Torverhältnis mit plus 1. Und ja, die kommen so langsam in Fahrt, während es bei Charlotte gar nicht läuft. Also die sind Platz 14 mit 9 Punkten und laut meiner Tabelle vorletzte wegen dem Torverhältnis. Sie haben minus 9 Tore. Habt ihr da was gesehen von dem Spiel?
Ja, was mir extrem aufgefallen ist, also DC United hat es ganz gut gemacht. Sehr, sehr schwungvoll, dynamisch, aber eben auch kraftvoll. Und genau das ist das, was Charlotte überhaupt nicht konnte. Bei jeder kleinen Berührung haben sich die Spieler von Charlotte fallen lassen und dachten dann, dass sie da jedes Mal einen Freistoß für bekommen. Hat nicht funktioniert. Und so generell fand ich, dass sie sich körperlich dem überhaupt nicht gegengestellt haben, was aber nötig gewesen wäre. Dann, ich glaube, bei dem zweiten Tor oder so war das, da standen 6 oder 7 Verteidiger von Charlotte im Strafraum. Und trotzdem ist DC da easy durchgekommen und konnte das Tor machen. Und auch beim dritten Tor waren sie eigentlich in der Überzahl, haben aber nicht darauf geachtet, dass von außerhalb des Strafraums rechts dann noch 2 Spieler von DC kamen. Die freuen sich natürlich über diese Nichtbeachtung und bedanken sich mit einem Tor. In dem Fall war das Tor von Jacob Green gewesen, der erst 3 Minuten zuvor eingewechselt worden war. Also das war, also bei Charlotte stimmt einiges nicht. Die Hauptproblem ist in meinen Augen da tatsächlich die Verteidigung. Und wirklich dieses sich körperlich mal dagegen stellen, das hat überhaupt nicht existiert bei ihnen und sorgt halt dafür, dass sie jedes Mal den Ball verlieren.
Ja, ich schaue mir gerade auch so den Kader bei Charlotte an und ach, die Verteidigung ist echt nicht wirklich MLS-tauglich oder sagen wir mal zumindest nicht Playoff-tauglich. Da, also wenn man so jetzt anguckt, was die vor allem auch von der Kaderbreite und so haben, ist das dann schon gerechtfertigt, wo die unten spielen. Tian halt als IV-Chef sozusagen, ein Bill Tuiloma, ist jetzt kein schlechter Kicker, kam ja von den Timbers, an sich kein guter Pick, aber da, an sich ein guter Pick, aber dahinter ist halt dann auch schon wieder dünn. Guzmán Coriu ist verletzt, fällt jetzt auch viel länger aus und dann, also hat Kreuzbandriss halt, und danach hat man halt noch einen jungen Franzosen, den man sich geholt hatte aus der zweiten französischen Liga mit Malanda. Inwiefern der jetzt da groß weiterhelfen kann, ist fraglich. Und dann geht es halt dann auch schon ganz flach ab. Und dann gibt es halt dann nur noch so junge Spieler aus Polen, aus dem Superdraft oder aus der zweiten Mannschaft. Und Außenverteidigung sieht halt auch nicht besser aus, finde ich. Also man hat mit Brian und Lindsay vielleicht noch zwei.
Aber also sie haben ja zum Beispiel Harrison Affle in der Verteidigung.
Der ist halt schon 36.
Natürlich, aber das ist halt ein extrem erfahrener Verteidiger, der ja gefühlt 8 Millionen Jahre bei der Kür gespielt hatte. Und gut, der musste dann auch irgendwann, oder ist dann irgendwann ausgewechselt worden. Aber ein Derrick Jones zum Beispiel, der auch durchaus einiges schon an Erfahrung hat, noch nicht so viel wie Affle und in mehreren Teams gespielt hatte. Allerdings...
Jones ist auch noch 10 Jahre jünger als Affle.
Ja, gut, ist ein Punkt. Allerdings war bei ihm zum Beispiel das Problem, er war derjenige, der gefühlt die einzige körperliche Aktion gemacht hatte, die Charlotte hatte. Und das war im Strafraum und Foul. Gab einen Elfmeter. Das war auch wahnsinnig unclever gewesen, da wie ein Mähdrescher plötzlich reinzugehen in die Situation. Und das führte zum 1-0. Ich glaube, der Strafstoß war 1-0.
Ja, wie gesagt, im Sturm vorne sieht es ja echt gut aus. Man hat ja einen Jos Viaks, Widerski, Vargas, Kupeti, und jetzt auch einen André Sinaschicki, oder wie man ihn ausspricht, ist ja alles ganz gut. Jetzt auch neu ein Miram. Da gab es ja einen Deal mit Salt Lake. Erst hieß es ja Tausch Miram gegen André Sinaschicki. Aber am Schluss ist dann Miram mit Gebühr von GAM.
Ich glaube GAM. Ja.
Und André ist bei Charlotte geblieben. Ja. Aber gut, mal schauen, was dieses Team in der zweiten MLS-Saison noch so anstellen wird. Gut, Nashville, Atlanta, hat das einer von euch gesehen?
Nur so ein bisschen.
Daniel, du?
Ja.
Sag an.
Ich hab's halt nebenbei laufen lassen, weil ich nebenbei das Spiel mit meiner Schalke angeschaut habe. Ja, was soll ich sagen zu Nashville Atlanta? Ist eigentlich eine spannende Partie. Also von 18 Uhr auf dem Papier. Aber weiß ich jetzt nicht so überzeugt, hat mich Atlanta nicht. Man hat irgendwie das Gefühl gehabt, ja, am Abschluss hat es ein bisschen gefehlt. Haben nur durch ein Tor geschossen und ein ganz klarer Schwachpunkt ist der Torhüter von Atlanta. Also mit dem guten Schlussmann, der auch eine gewisse Präsenz ausstrahlt und Autorität auf dem Feld hat, gehst du da anders runter vom Feld. Am Ende war es natürlich 3-1. Gutes 3-1 in der Nachspielzeit hat jetzt aber nichts so groß verändert, aber schwierig. Nashville war auf alle Fälle ganz stark, gerade nach Hani Mutke hat sehr gut gespielt, auch wenn er nicht getroffen hat.
Aber eine Vorlage.
Aber natürlich eine Vorlage, ja. Interessant zu erwähnen, sehe ich jetzt gerade hier, wenn ich die Statistik anschaue, Alex Mühl hat eine gelbe Karte für Zeitspiel gesehen in der 48. Minute. Das sagt viel aus. Nee, aber
über ihn, gesagt, ja.
Das Spiel hat sich Nashville natürlich aktuell gut in Form und jetzt auch durch den Sieg mal ein bisschen. Wer pusht das Team? Schwierig. Ist zu weit her. Deswegen kann ich jetzt nicht viel dazu sagen, aber hat sich, wie gesagt, toller MLS Partie war tatsächlich das erste Spiel, wo es glaubt oder nicht, was ich so richtig jetzt mal anschauen konnte, weil ich habe ja kein Apple TV und das war gratis anzuschauen. Also da könnt ihr übrigens auch immer nachschauen auf der Seite der MLS, steht dran, ob das Spiel gratis oder frei übertragen wird, kostenlos, oder ob es irgendwie Abo ist von Apple TV. So viel dazu. Und wie gesagt, Atlanta, ja, Brad Guzan fällt noch aus. 5-6 Wochen, wenn nicht sogar länger. Ist halt schwierig, wenn man die Zeit überbrückt, weil Alan Mata, auf den ist sich immer verlassen. Hat man ja gesehen, hat nur per Elfmeter getroffen. Ansonsten war da nicht viel von dem jungen Argentinier.
Aber Daniel, nächstes Mal kein Diop ins Fantasy Team, gell?
Ich habe tatsächlich mir überlegt, gut, wen nehme ich jetzt? Weil ich hatte, der andere Ersatzgeber von Atlanta hatte ich drin. Da hatte ich gut gespielt, dann habe ich tatsächlich aufstellen, denke mir, gut, Mist, das musst du umstellen. Und ja, lief halt nicht. Also, ja, was soll ich sagen?
Hättest du mal Alex Mühl genommen?
Ich habe verloren, ich sehe meine Niederlage rein. Vielleicht hätte ich ja Hanni Mutter spielen lassen sollen. Anstelle von Almada, vielleicht auch Zimmermann. Weiß ich nicht, ob ich dann gewonnen hätte.
Ja. Den erst kann man mal verlieren.
Eben.
Gut, habt ihr noch was zum Spieltag?
Vielleicht ganz kurz noch, Orlando hat 2-0 gegen die Galaxy gewonnen. Was da wieder mal aufgefallen ist, die Verteidigung der Galaxy ist wirklich ein löchriger Käse. Klinsmann hat okay gehalten, also er hatte ein paar richtig gute Paraden. Beim 1-0 hat er Pech gehabt, da ist der Ball ihm dann durch die Beine. Beim 2-0, weiß ich, ist auch irgendwie Pech und dann in Kombination mit einem Verteidiger, der vielleicht auch noch hätte besser agieren können. Aber ja, für die Galaxy läuft es auch weiterhin alles andere als gut, weil sie haben Glück, dass es noch ein anderes Team in dieser Conference gibt, sonst wären sie Letzter.
Ja, wir wissen's.
Aber was sagst du denn zu den Gerüchten um Dom Dreyer?
Gemischt. Also einerseits finde ich es geil, weil er war echt einer meiner Lieblingsspieler auch damals, wo ich zum Team gekommen bin. Aber der gute Herr ist halt jetzt auch schon 34, sehr verletzungsanfällig und Comebacks oder Rückkehrer zu einem Verein oder zu alter Wirkungsstätte, die waren noch nie gut oder erfolgreich. Oder seltenst. Da habe ich auch aus der Bundesliga, gibt es sehr viele Beispiele zum Beispiel, und deswegen glaube ich jetzt nicht, dass er bahnbrechend irgendwo was einschlagen wird. Aber als Backup-Stürmer kann er gern noch bei uns kicken, und wenn er die Karriere bei uns beendet, dann wäre ich auch happy, das würde ich ihm gönnen. Wäre ein schöner Karriereabschluss. Hat ja da, glaube ich, auch die meiste Zeit gespielt bei Kansas. Von dem her, ja, er darf gern kommen. Ich glaube jetzt nicht, dass er Stammspieler oder so wird, das sollte ihm auch klar sein. Aber so als Backup, und vielleicht trifft er ja das Tor besser wie unsere aktuellen Stürmer, weil wir sind immer noch bei 4 Saisontoren nach 10 Spielen. Kannst du besser laufen.
Ja.
Genau. Gut, ja, wenn ihr sonst nichts mehr habt, dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Ja, dann schaut auf unseren Social Media Kanälen vorbei: Instagram und Twitter MLS Supporters Germany, Facebook US Soccer News und Twitter Box to Box. Bewertet gern unseren Podcast auf den gängigen Seiten und gebt uns bitte oder sehr gerne Feedback, wenn ihr welches habt, oder Anregungen, Wünsche. Darüber freuen wir uns gern. Wir können darüber schreiben oder es auch im Podcast mal erwähnen, je nachdem. Und ja, dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
Bye, bye.
Tschüss. Bis bald, Rian.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.